Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Auf die Situation, in der Institutionen, vor allem aber Menschen, seit fast einem Jahr stecken, die mit und von der Kultur leben, darauf weisen wir an dieser Stelle mindestens ebenso lang hin. Meist auf Grundlage einzelner Beispiele. Nun gibt es aber zum ersten Mal so etwas wie eine Kulturbilanz für das erste Corona-Jahr, das Jahr 2020. Und das nicht allein für Deutschland, sondern Tourneen, Filme, Ausstellungen überschreiten Grenzen, gleich für die ganze EU. In deren 28 Mitgliedstaaten leben rund 7,6 Millionen Menschen von der Kultur. Dieser Sektor liegt damit in Europa noch vor der Telekommunikations-, der Hightech-, der Pharma- und sogar der Automobilindustrie. Kultur ist schon deshalb auch ein enormer Wirtschaftsfaktor, vor allem natürlich für all jene, die von ihr leben wollen und müssen. Was die Pandemiesituation für sie bedeutet, das hat nun die Studie Rebuilding Europe untersucht. Die kulturelle und kreative Wirtschaft vor und nach der Covid-19-Krise lautet der Untertitel. 22 europäische Organisationen, die Urheberrechte und Tantiemen verwalten und honorieren, waren an dieser Studie beteiligt. In Deutschland unter anderem auch die GEMA, die die Nutzungsrechte von mehr als 74.000 Komponistinnen, Textdichterinnen und MusikverlegerInnen verwaltet. Der Komponist Matthias Hornschuh ist Mitglied des Aufsichtsrats dieser Organisation und ihn habe ich heute Nachmittag gefragt, was Rebuilding Europe denn zur Lage der Kultur ergeben hat?
Naja, die Studie zeigt schon auf, dass wir in einer, ich glaube, für die Öffentlichkeit unerwartet dramatischen Situation uns befinden. Man kriegt ja mit, dass die Künstlerinnen und Künstler da draußen sich lauthals und laufend beschweren. Und ich glaube, vielen ist nicht klar, dass das ernst zu nehmen ist. Wir haben eine Situation, in der dem gesamten Veranstaltungsbereich, das heißt allem, wo Präsenz sozusagen notwendig ist, um es durchführen zu können, komplett der Stecker gezogen worden ist. Und das heißt, dass alle, die als Interpreten auf Bühnen gehen, ob das SchauspielerInnen oder vorlesende SchriftstellerInnen oder eben auch der gesamte Bereich der Musik ist, dass die alle vor genullten Einkommenssituationen stehen. Und das heißt konkret, dass die gesamten Veranstaltungen, die nicht stattfinden, auch nicht lizenziert werden. Und das heißt, in einem nachgelagerten Schritt ist es so, dass die Autorinnen und Autoren aller Inhalte, die auf die Bühnen gebracht worden wären in dem vergangenen Jahr und in dem laufenden Jahr, jetzt plötzlich vor einer Situation stellen, wo sie keine Einnahmen erwirtschaften konnten über den Live-Betrieb. Und das ist das, was die Öffentlichkeit halt gar nicht sieht.
Und das lässt sich auch sehr konkret jetzt mit dieser Studie quantifizieren.
Das lässt sich in Zahlen fassen, ja.
Minus 200 Milliarden Euro 2020 im Vergleich zu 2019. Das ist ein Minus von 31%. Ein größeres Minus als beispielsweise in der Tourismusbranche oder in der so viel gepriesenen Automobilbranche. Ja. Was bedeutet das konkret? Hören Sie von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Transferleistungen, Sozialleistungen beziehen? Oder reicht das aus, was man versucht, an Kompensation zu zahlen?
Nein, also man muss sehr deutlich sagen, dass das absolut überhaupt nicht reicht, was hier passiert, und zwar auf mehreren Ebenen. Ich glaube, man muss ein kleines bisschen ausholen. Wir haben ja hier das Thema Kultur im Raum stehen, eng verbunden mit dem Bereich Medien, und beides sind Landeshoheiten in unserem föderalen System. Das heißt, der Bund hat eigentlich nur koordinierende Aufgaben an der Stelle, aber wir bewegen uns gleichzeitig in durch den Bund koordinierten faktischen Arbeitsverboten sozusagen. Das heißt, in dem Moment, wo die gesamte Veranstaltungsbranche lahmgelegt wird, haben wir jetzt die Situation, dass keiner bereit ist, die vollständige Verantwortung zu übernehmen. Und tatsächlich müssen wir feststellen, dass nach einem Dreivierteljahr dieser Krise bei vielen Betroffenen bislang keine Hilfe angekommen ist. Deswegen ist es ja auch so, dass wir im Moment bundeseinheitliche Lösungen fordern und nicht mehr uns darauf vertrösten lassen wollen, dass im Föderalismus die Bundesländer für Kultur zuständig seien. Denn wir haben es hier nicht mit Kulturförderung zu tun, sondern wir haben es hier mit dem sozialversicherungsrechtlichen Status quo einer sterbenden Branche zu tun, wo die KünstlerInnen und wo aber auch die gesamten administrativen Umfelder von Toningenieuren, Tontechnikern, Stagehands, Roadies, Bookern, Kuratoren absolut vor dem Ausstehen. Wir wissen nicht mehr, ob es überhaupt noch die ganzen Spielstätten und Locations geben wird, in denen Veranstaltungen stattfinden können, wenn wir aus der Krise rauskommen. Und vor allem wissen wir jetzt auch schon, dass, wie ich schon sagte, über den Tantiemenverlust für einen Teil der Branche die Krise jetzt erst beginnt, weil nämlich die Ausschüttungsproblematik dann ab dem Folgejahr jeweils erst greift.
Und wir reden europaweit von 7,6 Millionen Menschen. Wir reden von einer Branche, die größer ist als die der Telekommunikation, Hightech, Pharma oder Automobilindustrie. Leitet die Studie, über die wir hier sprechen, Forderungen ab? Gibt es, eine haben Sie gerade schon genannt, für Deutschland, aber insgesamt Forderungen?
Es gibt drei wesentliche Bereiche, in denen die Forderungen angesiedelt sind. Ich werde die kurz vorstellen in der Reihenfolge, in der sie in der Studie aufgeführt sind. Nämlich zunächst mal geht es um massive öffentliche Finanzspritzen für den Sektor. Da geht es um das Überleben dieser Branche. Dann geht es um zweitens einen soliden Rechtsrahmen, also Stichwort Urheberrecht. Wir müssen endlich in eine Situation kommen, wo unsere Arbeit in dem Moment, wo sie genutzt wird, auch zu einer Vergütung führt. Und zwar zu einer einklagbaren. Diese Situation haben wir noch nicht, weil nämlich in den europäischen Nationalstaaten überwiegend die EU-Urheberrechtsrichtlinie aus dem Jahr 2019 noch nicht in Geltung gebracht worden ist, insbesondere auch nicht in Deutschland. Und schließlich geht es um den Punkt 3 der Forderungen, der ist überschrieben mit dem Begriff der Soft Power. Und das verweist auf die sogenannte Doppeldefinition oder den Doppelcharakter kultureller Güter. Wir haben es ja bei kulturellen Gütern definitionsgemäß damit zu tun, dass sie immer Güter eines Marktes, aber zugleich auch der Kultur an sich sind. Und darauf verweist die Forderung 3, man solle die Softpower der Kultur nutzen, um den gesellschaftlichen Fortschritt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt anschließend mehr zu stärken. Und damit ist auch die Forderung verbunden, die Expertinnen und Experten aus der Kultur in die Verwaltung der Kultur mit einzubinden.
Sie haben gesprochen, Herr Hornschuh, von einer sterbenden Branche. Das ist ein starkes Wort. Ja. Wie viel Zeit ist denn Ihrer Meinung nach noch, bis wir den Deckel am Sarg zumachen müssten?
Wir haben keine Zeit mehr. Das muss man leider mittlerweile sehr deutlich sagen. Ich habe heute noch mit einer Bundestagsabgeordneten aus dem Kulturbereich gesprochen, die sagte, wir bemühen uns an der Stelle und an der Stelle und da hakt es. Und das Ding ist, wir können uns nicht mehr leisten, länger zu warten. Und ich habe monatelang meinen Kolleginnen und Kollegen zu erklären versucht, dass die Verwaltung genauso überfordert ist von der Situation wie wir, dass da auch Menschen sind, die im Lockdown sind, die Familien haben und Angst. Tatsache ist aber, wir können auf Dauer nicht mehr akzeptieren, dass uns nicht geholfen wird und dass ständig Verantwortungen in andere Bereiche abgeschoben werden. Wir können nicht mehr akzeptieren, dass der Bund sagt, es seien Kulturbefindlichkeiten und die müssten halt die Länder lösen, sondern wir brauchen jetzt einfach Lösungen, weil, wie wir aus Studien zum Beispiel in Berlin wissen, mittlerweile ein Viertel bis ein Drittel der professionellen Musikerinnen und Musiker überlegt, den Beruf aufzugeben. Und das sind Personen, die nicht einfach nur für sich selbst wirtschaften, sondern natürlich ernähren die Familien und vor allem beschäftigen die auch immer noch andere Personen in ihrem Umfeld. Die beschäftigen den Musikalienhandel, den Notenhandel, die unterrichten, die sind günstige Lehrkräfte an Musikschulen und so. Das heißt, wir haben es hier mit Systemzusammenhängen zu tun, die wirklich in Frage gestellt sind. Und wir können nicht mehr länger akzeptieren, dass auf Bundesebene zumal immer wieder unterstellt wird, Kultur müsse man ja nicht ernsthaft wie Wirtschaft behandeln. Wir sind ein Wirtschaftsfaktor. Noch dazu sind wir auch Kultur, aber das war schon immer so. Das könnte man doch irgendwann mal verstanden haben.
Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz vom Wirtschaftsfaktor Kultur und vom Lebensmittel, vor allen Dingen für die dort tätigen Menschen, zur Kultur selbst kommen. Was bedeutet das für Sie selbst, die augenblickliche Situation? Sie sind Komponist. Wenn nicht mehr aufgeführt wird, wird dann auch nicht mehr komponiert?
Also es ist für mich so, dass ich glücklicherweise im letzten Jahr einen zusätzlichen Auftrag reinbekommen habe, mit dem ich zu Jahresbeginn nicht gerechnet habe, der mich gerettet hat. Es ist aber so, dass aus meinem Umfeld, ich weiß, dass viele Komponisten, die im Film- oder im Hörspielbereich unterwegs sind, dass sie das Problem hatten, dass Filmproduktionen gar nicht zu Ende geführt wurden, dass Filme also nicht fertiggestellt wurden. Insofern kam der Auftrag erstmal gar nicht an. Wenn aber ein Auftrag nicht fertiggestellt wird, dann beginnt auch das Spiel mit dem Tantiemenverdienst plötzlich wackelig zu werden und dann sind wir bei der GEMA. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass in einer Studie, das ist eine andere Studie, die Musikwirtschaftsstudie aus dem Dezember des letzten Jahres, die zeigt, dass im Moment 77% der Gesamteinkünfte von Musikautoren in Deutschland von der GEMA kommen. Das macht so ein bisschen deutlich, was für ein abstraktes Geschäftsmodell das ist und wie hochbrisant die Situation in dem Moment ist, wo die GEMA mit anderen Verwertungsgesellschaften laut darauf hinweisen muss, dass die Einkünfte zusammenbrechen. Das bedeutet nämlich, dass wir einen Rattenschwanz von notwendigen systemischen Folgen vor uns sehen.
Sagt Matthias Hornschuh, Komponist und Mitglied im Aufsichtsrat der Urheberrechtsverwertungsgesellschaft GEMA. Über 200 Milliarden Euro Umsatzminus in der Kultur europaweit im Jahr 2020 und über die Folgen. Rüdiger Suchsland ist jetzt in der Leitung und das heißt schon immer, jetzt geht es um Film und das heißt seit vielen Monaten, aber leider nicht mehr im Kino, sondern in diesem Fall beim Streamingdienst Netflix. Dort läuft ab morgen ein Film an, der im Original The Dig und auf Deutsch Die Ausgrabung heißt und der, Herr Suchsland, einen realen historischen Hintergrund hat.
Ja, das ist ein realer historischer Hintergrund. Das Ganze spielt im Jahr 1939 und es geht um Archäologen, wenn man so will, um Ausgräber, und zwar sowohl Hobbyarchäologen wie dann die professionelleren. In dem Fall ist es in England, da gibt es in einem großen Grund einer reichen Witwe, gibt es das, was man in Deutschland gerne so Hünengräber nennt, so ganz normal. Und das sind Grabhügel. Es stellt sich dann heraus, dass hier eine angelsächsische Grabstätte ist und am Anfang nimmt man das nicht so ernst. Und diese Ausgrabungshandlung, die wird zum Hintergrund eigentlich einer sehr persönlichen Geschichte. Es gibt auch einen historischen Hintergrund. Das sind die Ausgrabungen von Sutton Hoo und darauf basiert ein Roman, der jetzt wieder verfilmt wird von Simon Stone. Das ist ein bekannter Regisseur.
Das könnte eine wunderbare Geschichte sein über die Kraft der Wissenschaft und das Einigende der Kultur. Tatsächlich, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, geht es auch um Rivalität und sogar um, Mord und Totschlag nicht, aber doch ums Sterben.
Ja, ums Sterben geht es und zwar in mehrfacher Hinsicht, denn wie gesagt, 1939 im Sommer, das heißt, es sind nur noch ganz wenige Monate hin bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der wirft schon seine Schatten voraus. Man hört manchmal hier im Radio die Nachrichtenmeldungen, die Mobilmachung der Hitler-Stalin-Pakt und dann hört man auch Chamberlain, den damaligen britischen Premierminister, sprechen. Das ist eigentlich die Rede einer Niederlage, der Niederlage seiner Friedenspolitik. Und das ist eine hochemotionale Szene, in der es dann im Grunde vor dem Hintergrund des Großen auch das Kleine, also die kleinen Schicksale, das Sterben. Wie gesagt, die eine Hauptfigur ist eine Witwe. Sie selber hat eine Krankheit, die nicht so genau definiert ist, aber wir ahnen, dass sie auch bald sterben muss. Sie hat einen kleinen Sohn, der damit fertig werden muss. Und dann bekommen wir mit, dann stürzt zum Beispiel ein Flieger von der Royal Air Force bei einem Probeflug ab und ein anderer junger Mann wird in den Krieg müssen. All das spielt eine Rolle. Und das Leben natürlich in dem Zusammenhang damit. Denn dieser junge Mann zum Beispiel, der ist frisch verliebt und die Witwe, die diesen Ausgräber bestellt hat auf ihr eigenes Land, die hat dann im Grunde schöpft sie neue Hoffnung und neues Leben auch dadurch, dass es diesen wunderbaren Fund in der Ausgrabungsstätte gibt. Also Leben und Tod spielen miteinander. Es ist eine emotionale Geschichte.
Darf sie da einfach graben lassen oder spielten damals schon, wie heute ja, Bodendenkmalschutz und vor allen Dingen Museen eine Rolle, die dann relativ schnell kommen und sagen, hätten wir ganz gerne?
Ja, das würde mich sogar interessieren, wie das eigentlich ist, wenn jetzt unser Eins einen sehr großen Garten hätte, wie diese Dame.
Nicht ganz
und da
einfach
anfangen
jedenfalls.
Würde zu buddeln. Also man darf nicht einfach buddeln. Also sie darf das im Jahr 1939 und wie gesagt, sie ist eher, sie gehört der Oberschicht an. Ja. Und es spielt auch in Ostengland, also ziemlich am Rand auch ein bisschen dieser britischen Welt. Und jenseits von so einigen romantischen Sachen, so das alte England, was da auch beschworen wird, sind das sehr provinzielle Leute. Die sind wahnsinnig stolz darauf, dass da überhaupt mal was stattfindet und gefunden wird. Und dann kommen die Archäologen natürlich vom Britischen Museum, die Wissenschaftler, da gibt es auch die Konkurrenz. Die wollen den Namen dieses Hobby-Archäologen überhaupt nicht drauf haben auf den Papieren. Da kämpft dann die Frau sehr dafür. Also so etwas spielt dann schon eine große Rolle. Und dann natürlich, wo geht der Schatz hin? Ins Britische Museum?
Na, das wollen wir jetzt dann auch nicht erklären und nicht verraten. Vor allen Dingen, Sie haben den Regisseur schon genannt, Simon Stone. Bisher wenig durchs Kino bekannt, mehr dafür durch die Oper. Woran merkt man das in diesem Film?
Das merkt man, indem er einen sehr epischen Zugriff einerseits hat und auch unbedingt einen musikalischen. Er macht manchmal in einigen sehr guten Stellen auch richtig Musik mit den Bildern. Film ist ja eigentlich auch ein musikalisches Medium, weil es in der Zeit auch stattfindet und eigentlich diesem Fluss folgen muss. Gleichzeitig setzt er selber auch Filmmusik ein. Das ist mir persönlich manchmal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu kitschig gewesen. Das wäre dann in diesem eigentlich gelungenen Film so der kleine Wermutstropfen. Aber er ist schon einer, der auch in seinen Operninszenierungen sehr filmisch arbeitet und umgekehrt ist ein guter Film herausgekommen. Es ist erst sein erster richtiger Film. Davor hat er die Wildente von Ibsen, also ein Stück verfilmt.
Ein guter Film auch durch Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller Ralph Fiennes und Carey Mulligan?
Ja, unbedingt. Das sind ja zwei tolle britische Darsteller und die harmonieren auch sehr gut. Das ist ja keine Liebesgeschichte, sondern eine Freundschaftsgeschichte, das ist auch von Anfang an klar. Manchmal denkt man ein bisschen, wenn man Ralph Fiennes wehmütigen Blick über diese Grabhügel sieht, dann denkt man ein bisschen auch an den englischen Patient, wo er in ganz anderem Zusammenhang schon mal als Archäologe auch unterwegs war.
Rüdiger Suchsland, vielen Dank über den Film The Dig, die Ausgrabung, ab morgen gegen Zuzahlung auf dem Fernseher. Und zum Schluss geht's ins Museum und auch das natürlich nicht real, aber eben auch nicht so virtuell, wie das gerade in so vielen Kunsthäusern auf der ganzen Welt der Fall ist. Da wird gestreamt und gefilmt und werden die Kunst und die Ideen dahinter wenigstens in digitaler Form weitergetragen. Und das ist ja auch weitaus mehr als nichts. Im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck haben sich die Verantwortlichen aber noch etwas Zusätzliches überlegt. Und das klingt zunächst einmal so richtig schön altmodisch, hat dann aber auf den zweiten Blick auch etwas sehr Sympathisches. Wer will, kann nämlich im Museum anrufen und sich die Kunst ganz persönlich erklären lassen von Fachleuten, die das sehr gut können. Wie das funktioniert, das habe ich Katharina Walter gefragt. Sie ist Leiterin der Kunstvermittlung am Ferdinandeum.
Kunst am Telefon ist eine sehr junge Idee von uns, sehr serviceorientiert gedacht. Wir wollen damit einfach die Möglichkeit bieten, bei einem sehr persönlichen Gespräch am Telefon mehr über die Ausstellung zu erfahren, im speziellen Defreka Mythos Missbrauch Moderne. Das ist eine laufende Ausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, die zurzeit leider geschlossen ist, wie so viele andere Museen auch. Die Kulturvermittlung im Haus setzt sehr stark natürlich auf Dialog und wir haben natürlich andere Formate auch kreiert in dieser Zeit, die vor allem auch dann im Digitalen gelagert sind und wir wollten aber ganz bewusst dem Digitalen etwas zur Seite stellen, das diesen ganz unmittelbaren persönlichen Kontakt ermöglicht. Und das ist ja auch ein sehr exklusives Angebot, weil es wirklich 1:1 ist. Also eine Kulturvermittlerin, ein Kulturvermittler führt ein Gespräch mit einer Person am anderen Ende der Leitung. Und es ist eben, wie ich gesagt habe, sehr dialogorientiert. Das heißt, wir gehen sehr stark auch auf die Bedürfnisse des Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin ein.
Das heißt, so ein bisschen ist es was wie eine private Führung durch die Ausstellung eigentlich, nur dass man leider die Bilder nicht sehen kann. Oder gibt es da auch eine Möglichkeit, kann man sich die parallel dann auf dem Monitor wenigstens am Computer angucken?
Die Idee war ursprünglich, dass wir es ganz frei halten, ohne konkreten Bildvorgaben. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass es eigentlich einen sehr guten Rahmen bietet, auch für den Anrufenden, ein Bild vor Augen zu haben. Und das Bild dient quasi als Anker auch für dieses Gespräch. Wir haben jetzt gemerkt bei den schon stattgefundenen Telefonaten, dass das sehr hilfreich war, dass sich rund um diesen Bildvorschlag von uns ein sehr schönes Gespräch ergeben hat und auch viele Fragestellungen. Und es ist auch, ich sage jetzt mal von Seiten der Kulturvermittlerinnen, von unserer Kolleginnen und Kollegen, ein gewisses Fingerspitzengefühl nötig, dass man also auch den entsprechenden Raum dem Zuhörenden oder dem Sprechenden lässt und auch ein bisschen hineinspürt, was so gefragt ist von den Anrufenden.
Es ist ja oft die Rede von einer sogenannten Hemmschwelle. Also man traut sich gar nicht wirklich. Das, was im Museum hängt, das ist Kanon, das ist allgemein akzeptiert. Da traut man sich nicht, Fragen zu stellen. Machen Sie am Telefon als Kunstvermittlerin andere Erfahrungen? Sinkt diese Hemmschwelle?
Ich denke, es muss also ein gewisses Interesse fürs Museum von vornherein da sein. Sonst macht man diesen Telefontermin nicht aus. Ein gewisser Vorteil ist vielleicht, dass man in einer gewissen Anonymität ist, weil man nicht gesehen wird. Wir haben zwar die Telefonnummer, aber wir haben nicht unbedingt den Namen. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich eine sehr, sehr direkte und fast intime Situation. Also eine Kollegin von mir hat letzthin gesagt, nach ihrem letzten Telefonat mit einem Kunstinteressierten, sie hat sich gefühlt, als würde sie im Wohnzimmer von dem sitzen. Ja, also es ist so eine gewisse Ambivalenz zwischen, gleichzeitig ist es sehr niederschwellig, denke ich, weil man eben auch in einer gewissen Weise anonym ist. Man kann auch entscheiden, ob man nur zuhört oder ob man eben auch Fragen stellt. Und gleichzeitig ist es aber eben auch sehr persönlich.
Und damit vielleicht auch eine Aktion, die, wenn denn hoffentlich irgendwann mal die Pandemie vorüber ist, fortgesetzt werden könnte? Oder ist es zeitlich begrenzt?
Also wir haben auf jeden Fall beschlossen, diese Aktion bis zum Sommer zu führen, weil wir auch glauben, dass es manchen, ich sage jetzt mal, einen Austausch ermöglicht, die auch nicht vor Ort sind. Also es ist auch ein ortsungebundenes Format. Wir hatten gestern zum Beispiel auch ein Telefonat von jemandem aus Osttirol. Also das sind Leute, die jetzt auf jeden Fall nicht herfahren können oder die auch sonst, wenn das Museum offen ist, vielleicht nicht gleich vor Ort sein können. Also ich glaube, es bietet so alle möglichen Potenziale auch, dieses Format. Wir haben also in dieser Zeit jetzt, diese Zeit stellt ja für alle verschiedenen Berufsgruppen sehr große Herausforderungen. Und ich merke, dass wir einerseits natürlich auch auf diesen digitalen Zug aufgesprungen sind, aber zunehmend versuchen, dem Digitalen eben etwas zur Seite zu stellen. Das heißt, zum Teil auch auf Kommunikationsformen zurückzugreifen, die fast ein bisschen retro anmuten. Wir haben jetzt auch ein Format, wo wir Kindern mit Post etwas zukommen lassen. Dass wir jetzt eben auch Telefongespräche führen, ist natürlich etwas, was auch aktuell ist, aber eben auch eine Alternative zur digitalen Kommunikation darstellt.
Und auf der Website wirbt ein knallgelbes Wählscheibentelefon. Bei Anruf Kunst, Katharina Walter vom Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck war das. Ab und zu gibt es auch andere gute Nachrichten, die Kultur betreffend, auch wenn diese derzeit trotzdem der Krise geschuldet sind, mehr in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Frankreich bekommt einen neuen Fernsehsender ab 1. Februar und nur für die Kultur. Kulturbox soll das neue Programm heißen und es werden laufen jeden Tag eine Theateraufführung oder ein Konzert. Dazu darstellende Kunst, Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern und die dürfen sogar bei der Programmgestaltung mitreden. Der Betrieb soll allerdings nur vorübergehend sein, beschränkt auf Zeiten von Lockdown und Ausgangsbeschränkungen. Aber auch danach, so verspricht es die Intendantin von France Télévisions, werde man 5-mal mehr Zeit für die Kultur zur Verfügung stellen. Ebenfalls aus Frankreich kommt ein Label, bei dem man getrost blind zugreifen kann. Es kann nur gut sein, der Rest ist Geschmacksfrage. Harmonia Mundi heißt das Label und versammelt Musikerinnen und Musiker wie Isabel Faust, Alexander Melnikov, René Jacobs oder Matthias Görne. Hinter dem Label stand viele Jahrzehnte Eva Courtat. Sie holte viele großartige Interpreten ins Boot, vergrößerte das Label und bewahrte das Erbe ihres Mannes, des Labelgründers. Künstlerische und finanzielle Unabhängigkeit waren ihr wichtig. Eva Courtat war eine der wichtigsten Frauen im internationalen Musikgeschäft. Jetzt ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben. Die größte deutsche Kunstmesse, Art Cologne, wird wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben. Sie werde nun vom 17. bis zum 21. November dieses Jahres stattfinden. Das teilte die Köln-Messe heute mit. Wir werden zwar wahrscheinlich auch im November die Corona-Krise noch nicht gänzlich überwunden haben, so der Art Cologne-Direktor Daniel Hug. Er setzt allerdings auch wieder auf ein gewisses Maß an Berechenbarkeit und Optimismus. Die Art Cologne hatte zuletzt im April 2019 stattgefunden. Die junge Poetin Amanda Gorman, die bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten auftrat, wird Autorin bei dem Hamburger Verlag Hoffmann und Campe. Dort sollen die deutschsprachigen Ausgaben ihrer Bücher erscheinen, teilte der Verlag heute mit. Die Aktivistin und Lyrikerin Gorman habe der ganzen Welt vor Augen geführt, welch ungeheure Schönheit, Kraft und Wirkungsmacht einem Gedicht innewohnen könne, sagte der Verleger Tim Jung. Die deutsche Fassung des bei der Amtseinführung vorgetragenen Gedichts »The Hill We Climb« werde am 17. März verlegt. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden restituieren ein Bild an die Nachfahren des Kunstsammlers Jules Strauss. Es handelt sich um Bildnis einer Dame als Pomona von Nicolas de Langillière. Es gehörte zuletzt zum Bestand der Gemäldegalerie Alte Meister. In enger Zusammenarbeit mit den Nachfahren von Jules Strauss und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden gelang es, den Weg des Gemäldes aus der Sammlung Strauss in Paris nach Dresden zu rekonstruieren. Da das Kunstwerk unter verfolgungsbedingtem Druck veräußert wurde, restituieren die staatlichen Kunstsammlungen Dresden das Bild an die Nachfahren im Sinne der Grundsätze der Washingtoner Konferenz. Und das noch, die English National Opera bietet derzeit keine Aufführungen an, dafür neuerdings Atemübungen für Menschen mit lang andauernden Covid-Symptomen. Das Programm vereint musikalisches und medizinisches Fachwissen und professionelle Gesangslehrer würden die Patienten dabei anleiten.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Stefan Heinlein mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, das Urteil im Lübcke-Prozess. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.